get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Chris.
Wir waren ein paar Tage abwesend, da Pascal sich den Horror Kroatiens, hätte ich beinahe gesagt, angesehen hat. Aber Pascal war im Urlaub. Ich hoffe, es war schön und ich hoffe, du hast dich erholt.
Ja, aber beides.
Wahrscheinlich ist die Erholung bei der Auswahl unseres heutigen Filmes und nach deiner Sichtung dieses Filmes ist die Erholung wahrscheinlich schon wieder direkt flöten gegangen.
Ganz so schlimm ist es nicht, sagen wir es mal so.
Denn wir haben uns einen Film ausgesucht, der tatsächlich in den Ende der 90er Jahre, als ich den das erste Mal gesehen habe, zu meinen absoluten Highlights und Lieblingsfilmen gezählt hat. Und als ich den dann irgendwann mal auf DVD wiedergefunden habe, günstig, und mir angesehen habe, habe ich mich doch ziemlich erschrocken, wie miserabel dieser Film noch ist, den wir heute besprechen. Und dann dachte ich so, okay, du musst jetzt Pascal ins Boot holen, da muss ich den Film auch unbedingt reinziehen. Ich weiß nicht, hattest du den vorher irgendwann vielleicht in der Kindheit schon mal gesehen?
Ich hatte den ja nicht mal auf dem Schirm, obwohl das so, ich meine, Jurassic Park war voll mein Ding und eigentlich wäre das so ein Mitte-90er-Film. Ich weiß nicht, irgendwie ist der an mir vorbeigegangen. Ich habe den auch überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass der irgendwo mal plakatiert war oder so. Nee.
Es ist ganz seltsam. Es ist lustigerweise auch seltsam, dass dieser Film auch auf tatsächlich auf einer Romanvorlage von Michael Crichton beruht, wie eben auch Jurassic Park oder Westworld oder Twister. Und irgendwie war mir das gar nicht so in Erinnerung geblieben, dass der Film, ich habe den Titel immer noch nicht gesagt, mache ich vielleicht heute auch gar nicht, dass dieser Film tatsächlich auch so ein extremes Rip-Off von Jurassic Park und den Zutaten von Jurassic Park ist. Aber er macht halt genau das, alles, was Jurassic Park richtig gemacht hat, macht er alles falsch. Wir reden heute über Kongo aus dem Jahre 1995. Ein Film, der im Folgejahr seines Releases tatsächlich für 7 Goldene Himbeeren nominiert war und das völlig zu Recht. Das Schlimme daran ist, dass wenn man sich so die Zutaten anguckt, die dieser Film, ich weiß nicht, ob man ihn Tierhorrorfilm nennen kann, ja, aber muss es ja letztendlich, oder Abenteuerhorror, vielleicht ist es auch gar kein Horror, aber ich finde dann schon ein paar Horrorelemente. Und wenn es die Qualität des Films ist, die Horror ist, aber der hat irgendwie so Zutaten, da denkst du eigentlich, was ist da schiefgelaufen? Ich meine, wir haben Effekte von Stan Winston, den hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Podcast bei Alien oder bei Wrong Turn. Wir haben einen Score von Jerry Goldsmith, der hat ebenfalls den Score für Alien gemacht oder für Filme wie den ersten Rambo oder LA Confidential, Chinatown. Du hast mit Frank Marshall einen Regisseur, der sich zumindest im Tierhorror auskennt, weil er auch Arachnophobia gedreht hat, aber eigentlich auch als Produzent von so Klassikern wie Indiana Jones, Back to the Future oder Gremlins fungiert hat. Und du hast eigentlich auch gute Darsteller an Bord, so Laura Linney, die hat halt Truman Show gemacht oder vor kurzem Nocturnal Animals oder auch Mystic River. Du hast den Ernie Hudson, ist auch ein Publikumsliebling aus Ghostbusters. Tim Curry hast du dabei, den Original Pennywise und dann auch noch Bruce Campbell. Also, was will man eigentlich mehr? Aber schon bei der, ja, ich sag mal, bei dem, wenn man sich den Plot so anguckt, da kann man sich schon denken, was da so schief laufen könnte. Deshalb, Pascal, erstmal dein Turn. Worum geht's in Kongo?
Das Gorilla-Weibchen Amy ist eine sehr spezielle Vertreterin ihrer Art. Mit Hilfe einer von Dr. Peter Elliott entwickelten Gerätschaft kann sich Amy durch Gebärdensprache verbal mit ihrer Umwelt verständigen. Aber Amy vermisst ihre Heimat im Dschungel des Kongo. Weil die Universität die Unkosten einer Auswilderung aber nicht übernehmen möchte, finanziert der zwielichtige Geschäftsmann Herkimer Homolka die Reise. Ebenfalls begleitet Karen Ross den Wissenschaftler, denn diese möchte ihren Verlobten aus dem Urwald retten, welcher bei der Suche nach einem wertvollen Diamanten auf mysteriöse Weise attackiert wurde und verschollen ist.
Und der Film beginnt ja eigentlich relativ verheißungsvoll, würde ich sagen. Also man sieht ja da, dass da so eine Expedition in den im Kongo stattfindet, um irgendwie Diamanten zu finden für einen gigantischen Lasersatelliten oder irgend so ein Crap. Das ist eigentlich schon mal gefährlich, sowas. Aber das ist halt typisch 90er Jahre, das kann man irgendwie noch verzeihen. Und dann siehst du da halt, wie eine Truppe von ja Forschern, Söldnern, Wissenschaftlern, whatever, dort unterwegs ist. Aber etwas Großes und Böses, diese Mannschaft Gesellschaft quasi komplett umbringt. Und das ist ja wirklich sehr vielversprechend. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Anfang erinnerst, mit dem Auge, was da rum, wurde es rausgerissen oder rollt es rum? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war der ganze Start relativ blutig und brutal für so ein Abenteuer-Blockbuster. Da könnte man ja eigentlich noch vermuten, okay, das könnte durchaus was werden, oder?
Ja, tatsächlich. Ich meine, doch, auf jeden Fall. Der Anfang ist ganz cool. Also dieses erste, wie wir halt Bruce Campbell in seiner Rolle, ich glaube als Charles heißt er, wie auch immer, sehen, wie er da halt im Dschungel ist und dann immer die Videoübertragung zu seiner Frau und ihrem komischen Boss stattfindet. Das ist schon noch cool. Da habe ich den Film auch auf keinen Fall schon abgeschrieben gehabt. War auch, ich muss auch zugeben, ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich eigentlich großer Bruce Campbell Sympathisant bin, und war auch da noch mal so kurz hoch, habe mal kurz geschaut, ja, tatsächlich, aber direkt gesehen, na, schau nur eine kleinere Rolle, und ja, war dann ja auch so. So bis zu dem Punkt habe ich auch noch gedacht, okay, könnte was werden. Und dann ging's los, dass Amy und ihr toller Pfleger Peter Elliott die Bühne betraten.
Ja, vor allem, dass das auch so, dass gar kein Mysterium darum gemacht wird, ne? Das ist halt so eine Sache wie bei Jurassic Park, wo du so ein bisschen geteasert wirst, mal hier und da, relativ, na, ich will jetzt nicht sagen subtil, aber schon so ein bisschen geheimnisvoll, und bekommen wir jetzt hier wirklich Dinosaurier zu sehen, und wie wird das funktionieren? Mhm. Und hier ist halt so, nach wenigen Minuten ist irgendwie schon klar, dass irgendwas mit Affen oder Gorillas zu tun haben muss, weil du das halt auch wirklich direkt auf dem Tablett serviert bekommst mit Amy, und das ist halt überhaupt nicht subtil in dem Film. Und er versucht halt so ein bisschen diesen Aufbau auch so von Jurassic Park so ein bisschen nachzueifern, halt mit dieser Teamfindung, wer reist denn da wohin, und mit der Reise dorthin. Aber das ist alles so ereignislos und überhaupt nicht spannend, und das ist halt so vollkommen daneben irgendwie, finde ich. Also die haben so, du siehst dann halt unterschiedliche Charaktere, die unterschiedliche Motive und Interessen haben an dieser Unternehmung, dort in den Kongo zu reisen. Da ist zum einen halt, ich habe es schon wieder nicht mit dem Namen, jedenfalls die Figur, die von Dylan Walsh gespielt wird, der halt den Amy bei sich hat, diesen Amy.
Der Peter Elliott, Peter, nennen wir ihn Peter.
Und dort vielleicht irgendwie will, dass Amy mal den Ruf der Freiheit genießt und Artgenossen sehen kann und mit denen interagieren kann. Dann hast du Laura Linney, die war Bruce Campbell ihr Mann, ja, ne?
Ihr Verlobter,
genau.
Genau, sie muss ja, ich roll das nochmal so ein bisschen auf, ja, weil ich habe da noch so ein, zwei Kritikpunkte, die ich dann auch noch da im ersten Drittel, nenne ich es mal so, quasi im ersten Chapter anbringen möchte. Also wir sehen ja erst, wie, also erstmal lernen wir ja dieses Device kennen, das Peter gemacht hat, was ich sag's mal schon direkt, unfassbar überflüssig finde. Das Device ist, dass jetzt Amy, die hat so eine Art fancy Handschuh, sieht zum Beispiel aus wie so ein Power Superglove, und mit dem kann sie jetzt halt Gebärdensprache machen, und ein Computer übersetzt das in verbale, also quasi ist ein Sprachcomputer, und dann spricht sie einfach, wie mit so einer 90er Version von Siri quasi. Und das funktioniert erschreckend gut, und das ist schon mal erstmal, ich kann mir halt vorstellen, dass das in den 90ern vielleicht cool war, weil das irgendwie so, das ist genauso das Zeitalter, wo man dachte, jetzt so, jetzt wird alles noch ein bisschen besser mit den Computern, alles wird ein bisschen moderner, und da, es fühlt sich sowas eher wie so eine realistische Reichweite an. Es ist aber halt irgendwie nichts, was jetzt dann gut gealtert ist, und ich finde das halt auch schon da, ja. Hast du verstanden, wie intelligent Amy jetzt ist? Oder, weil mir wird so erklärt, als ob der einzige Unterschied vorher war, dass sie halt nicht reden konnte, und jetzt kann sie reden, und jetzt ist sie quasi auch ein Mensch.
Ja, das ist, also es ist irgendwie so ein, das sind alles so, da werden Vorwände gesucht anhand der Figuren oder anhand dieses Affen, um irgendwie diese Expedition zu erklären.
Ja, und genau.
Also ja, alle Beweggründe sind irgendwie total unlogisch. Gut, am ehesten halt noch, wie gesagt, der von Laura Linney, dass sie halt ihren Verlobten retten will, weil er sich halt nicht mehr meldet, weil halt das Funksignal abgebrochen ist in den Kongo. Aber auch so diese platte Charakterisierung, dass dann halt der von Tim Curry gespielte Typ halt dieser geldgierige Schmierlappen da rumrennt. Und dann gibt's halt moralisch gute Leute, dann gibt's den Jäger, der wird hier von Ernie Hudson gespielt, und der Reiseführer wird von Ernie Hudson gespielt. Ne?
Genau.
Ja, und das ist so, boah, Also ja. Es sind halt alles Figuren aus der Klamottenkiste. Ich meine, klar, man muss dazu sagen, das ist halt 90s-Blockbuster. Das war eben damals so. Da muss man dazu sagen, das war halt bei Jurassic Park zumindest auf dem Papier ja auch nicht anders. Wenn man sich da die Figuren anguckt, da hast du halt Sam Neill und verdammte Axt, jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
Ich komme aber auch gar nicht drauf.
Das kann ich, machen wir erstmal, okay, du hast halt Sam Neill, den Wissenschaftler, oder den Forscher, den Archäologen, du hast Jeff Goldblum als Theoretiker und als Wissenschaftler und dann hast du halt die Leute, die ans Geld denken, das ist der Typ, der Finanzier da von dem Park und so weiter, die haben auch alle halt dieselben Beweggründe wie halt hier in diesem Film und, aber sie haben halt irgendwie mehr Tiefe so in ihrem Sinne und mehr Charisma und diese Figuren hier, da habe ich schon nach 5 Minuten keinen Bock, Laura Dern war es übrigens und du hast hier übrigens, du hast dann hier keine Figur, die dir schon irgendwie am Anfang so am Herzen liegt, die sind alle irgendwie blöde und das macht dann irgendwie so einen Film, ja, ich weiß nicht, ja,
du hast halt
vom Start weg so.
Ja, schwierig, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, es macht halt, ich finde halt die Dialoge unfassbar schlecht. Ich finde auch das Drehbuch einfach nicht gut. Im Sinne von, kannst du keiner Figur ein richtig gutes Sympathieverhältnis aufbauen, so ging es mir zumindest, weil dieser Peter Elliott, der halt der Pfleger von Amy ist, der ist ja offensichtlich, das ist der Good Guy, das ist der auch später keine Waffe haben möchte oder der halt einfach nur sich um das Wohlergehen seines Schützling kümmern möchte und das ist wirklich so der super Good Guy, aber der ist halt auch prätentiös ohne Ende und hält immer so ganz widerliche Monologe, die auch kein Mensch so sagen würde und dann macht das, hakelt sich der Film halt auch unfassbar lange, so von Kleinigkeit zu Kleinigkeit und wird immer nur getragen von diesen seltsamen Dialogen. Dann ist halt Ernie Hudson in seiner Rolle halt auch so der unfassbar coole Reiseführer. Der ist halt so der Cool Guy, während halt der andere der Good Guy ist. Aber auch, also für mich ist es schon so, dass so Ernie Hudson und Tim Curry machen es erträglich, weil ich mir die halt, ich finde ich halt auch sympathisch, einfach mit ihrer Ausstrahlung, wenn sie halt vor der Kamera stehen. Aber auch nicht so wie in anderen Filmen, weil auch hier sind ihre Dialoge einfach unfassbar platt, doof und halt nicht so cool wie in Jurassic Park. So, man kann es halt versuchen, das cool zu machen und dabei scheitern oder es gut bekommen. Und ich finde, hier ist halt 90% der Figuren scheitern daran, cool zu sein oder ihrer Rolle irgendwie so gerecht zu werden, dass sie halt dann auch ihren Zweck erfüllen, so.
Und dann hast du halt auch so ein arges Problem mit der Tonalität. Du hast halt diese Reise mit dem Flugzeug in den Kongo und was da alles passiert, also da passiert nicht viel, aber was dort passiert, das hat A, muss ich mich auch wiederholen, nur so in den 90er Jahren konnte man das irgendwie auf die Leinwand bringen, aber wenn man sich das heute ansieht, Amy, der Gorilla, trinkt halt während des Fluges einfach Martini aus dem Glas und raucht dann auch noch und es wird dann einfach so kommentiert von Peter so, Amy, aber nicht auf Lunge rauchen und du denkst so, what the fuck is going on here? Und es wird dann einfach noch krasser, als sie dann den Grenzübertritt machen mit dem Flugzeug und mit Raketenwerfern beschossen werden und Laura Linney einfach mit Leuchtraketen diese Raketen abwehrt.
Oh, ja. Das ist
einfach nur krass, aber krass ja. Scheiße.
Das war richtig, also diese ganze Actionsequenz im Flugzeug, die war viel zu lang, weil da auch später allein noch dieses, jetzt fallen wir alle mit Fallschirmen raus und so, unfassbar an den Haaren herbeigezogen. Und das Problem ist ja, diese Antitonalität halt auch, so dieses, dass ich nicht weiß, wo der Film sich einordnen möchte, denn ganz am Anfang, da war es ja schon durchaus mal ein bisschen blutig.
Ja, wenn du
den danach
nur diesen Anfang, wie da die Truppe um Bruce Campbell da niedergemetzelt wird, und genau die Tonalität, die da vorherrscht, und dann siehst du halt einfach diesen Gorilla, wie er raucht, und Laura Linney, wie sie mit Leuchtraketen abschießt, und dann will der Film jetzt eine Parodie sein auf dem Abenteuerfilm, versucht er witzig zu sein, was er hier aber einfach nicht ist, und auch damals schon nicht war, wenn man da schon in unserem Alter gewesen wäre. Und was ist das Publikum des Films? Also ich
das verstehe ich halt auch nicht. Das ist halt, er wirkt halt wie, also der Film ist FSK 12 und hat durchaus später ja noch einige harte Szenen, die also jetzt sehr konzentriert in einem sehr kleinen Zeitraum, aber da versteht man dann, warum der nicht FSK 6 ist. Aber davor habe ich gefühlt, musste ich mir 50 Minuten lang FSK 6 Humor reinziehen, über den vielleicht ein 8-Jähriger lachen kann, ja. Aber der hätte den Film nicht sehen dürfen. Zu Recht, meiner Meinung nach. Und so weiß ich nicht, wie der Film mal, vielleicht finde ich den mit 13 dann auch noch witzig. Aber da ist auch noch so Pipi-Kaka-Humor, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich habe es mir aufgeschrieben. Irgendwie noch ein dummer, ich weiß nicht mehr, Urinwitz mit dem Affen später, kann das sein? Ich glaube, da war irgendwas, wo ich mir auch nur einfach in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, nervig, ja. Und ja, das ist, ja, alles sehr antiklimatisch. Irgendwie passt das vorne und hinten nicht zusammen. Ich finde, man hätte, eigentlich hätte man diese komplette Figur des Dr. Elliot und meinetwegen hätte man auch Amy rausschreiben können.
Ja.
Weil mich interessieren die coolen, bösen Affen. So, die da irgendwie Remi-Demi machen. Und Amy, die dann immer mit ihrem Arm irgendwie mit der Computerstimme so mal so ein paar Sachen sagt und dann am Ende eigentlich auch nur Plotte weiß ist, dass sie da hinfahren und dass sie dann zu den bösen Affen hinkommen. Ich meine, die anderen hatten ja auch Motivation, die hättest du ja auch nehmen können. Du hättest ja auch einfach sagen können, wir haben jetzt nur den geldgeilen Typen, dem es um die Diamanten geht und Karen, die halt ihren Verlobten wiederfinden will und scheiß auf den Affen. Aber so ist das irgendwie, fühlt sich das an, als wären da zwei Filme in einem und die treffen sich unterwegs und fliegen zusammen Flugzeug.
Das Krasse ist halt auch, dass der Film halt ein unglaubliches Pacing-Problem hat, weil einfach gefühlt die ganze Zeit nichts passiert. Es passiert nichts in dem Flug und es passiert auch nichts nach der Ankunft. Also das ist so, es einfach nix. Also das ist halt so krass langweilig, was da passiert. Also eben, weil nichts passiert. Und das...
Sie laufen irgendwann an einem zweiten Flugzeug vorbei. Erinnerst du dich daran, das abgestürzt ist? Das hat überhaupt keinen Sinn.
Nee, es ist einfach
nichts. Sie gehen einmal, sie haben dieses Setpiece, das ist offensichtlich die Studiokulisse. Sie laufen dann durch den Urwald, sehen ein zweites Flugzeug, das abgestürzt ist und laufen dran vorbei. Ernie Hudson sagt, ja, das ist das Flugzeug. Karen sagt, das ist das Flugzeug, das hat mein Chef uns nachgeschickt, weil er dachte, ich hätte es nicht geschafft. Und sagt Ernie Hudson, ja, ist so. Okay, cool. Nächste Szenenwechsel. Nie wieder relevant. Scheißegal, dass es dieses Flugzeug gab. Hat 30 Sekunden den Film gestreckt.
Aber es ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Also dieser Dschungel, der sieht halt sowas von nach Studiokulisse aus. Das ist furchtbar. Ja. Du siehst halt, dass jede einzelne Pflanze entweder aus Plaste ist oder da einfach so hingepflanzt wurde. Genau, dass es so an dieser Stelle gerade passt. Es ist halt null natürlicher Dschungel, null Atmosphäre. Das sieht halt aus wie ein Stadtpark in L.A. oder sowas, wenn man es jetzt ganz übertreibt irgendwie. Und die laufen auch gefühlt alle 5 Sekunden am selben Baum vorbei oder an denselben Büschen vorbei und es sieht alles so, auch die Steine und sowas, es sieht alles nach Pappmaché aus. Das ist unfassbar hässlich, was du da zu sehen bekommst. Das ist unglaublich. Das ist
so. Ja, der Dschungel besteht ja auch halt nur aus Lichtung. So, ja. Du hast ja gefühlt immer eine Lichtung, da sind dann irgendwie so 3 Bäume zwischen, dann gehen sie in die nächste Lichtung. So stelle ich mir keinen Dschungel vor. Und ich weiß nicht, bei einem Budget von 50 Millionen, weiß nicht, hätte man ja auch erwarten können, dass da irgendwie was mehr machbar ist. Ich weiß es nicht.
Sieht alles so künstlich und unorganisch aus, so, also vollkommen unglaubwürdig.
Ja.
Und das, ich meine, wenn nicht mal das passt, ne? Und dann ist halt diese unglaublich lange Weile, das ist halt, bis die irgendwann mal an diesem Zielort, die wollen ja in diese verlorene Stadt, Siege, oder wie die heißt, kommen und also. Der passiert eine halbe Stunde lang einfach nichts, außer dass sie sich gegenseitig aufklären über diese verlorene Stadt. Das passiert halt auf dieser Wanderung dorthin und sonst passiert gar nichts. Da passiert keine Action, da passiert nichts, kein Humor, also zumindest keiner, der irgendwie auch nur annähernd sitzt. Und es ist keine Charakterzeichnung. Du hast halt eben dann, wie du schon gesagt hast, dann am ehesten noch Ernie Hudson, der zumindest auf dieser Ebene des Films, die halt totaler Unsinn ist, und total hanebüchen ist. Auf dieser Ebene agiert halt auch Ernie Hudson. Und man könnte halt eben denken, dass er verstanden hat, dass er hier gerade richtige Scheiße abdreht. Und so wie wir es bei Jason Statham im The Mac hatten, so ist es ungefähr noch Ernie Hudson so auf dem Level. Aber alle anderen, das ist halt so, weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja Tim Curry noch so ein bisschen herausgehoben. Ich finde halt, er spielt wieder nur diesen Bösewicht vom Dienst, den er halt immer spielt.
Super eindimensional. Es ist nur, ich gucke ihn mir gerne an. Es ist einfach, also wenn ich jetzt halt die gleiche Figur sie mit jemandem, den ich halt noch dazu nicht mal irgendwie mit anderen sympathischen Rollen verbinde, hätte ich halt noch weniger Emotionen. Und hier sehe ich dann halt zumindest, es ist Tim Curry. So. Ja, aber kann auf der anderen Seite natürlich auch nerven, weil man sich denkt, ach, das ist, was möglich wäre, theoretisch, wenn man denn Freund von Tim Curry ist. Ja.
Ja. So siehst du halt auch an diesen Beispielen die qualitativen Unterschiede halt zu Jurassic Park, der halt ein Jahr früher oder anderthalb Jahre früher ins Kino kam. Der hatte halt eben diese Charaktere, die interessant waren und auch sympathisch waren, vor allem, die ihm überhaupt nicht egal waren. Also da waren ja eigentlich fast alle, ob nun Laura Dern, ob Jeff Goldblum, ob Sam Neill, das waren 3 Identifikationsfiguren. Die Kinder lässt sich bis heute so ein bisschen drüber streiten, aber man wollte ja auf jeden Fall nicht, dass denen irgendwas passiert. Und hier hast du, die sind mir alle egal. Und du hast bei Jurassic Park war halt das Pacing, der geht halt auch 2,5 Stunden, aber da ist von der ersten bis zur letzten Minute ist es interessant gestaltet, auf Humorebene funktioniert, dass es funktioniert von den Action-Szenen, die sind perfekt eingestreut, wann sie kommen, wie häufig sie kommen, in welchem Tempo sie kommen, und es war halt auch ein authentisches Setting und es passiert ja einfach null, nichts davon. Ich meine, man muss dazu erwähnen, wenn wir uns so langsam, was heißt so langsam, wir bewegen uns jetzt, wir sind eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen in der zweiten Hälfte des Films, wenn sie dann irgendwann mal ankommen, und ich glaube, das ist bei, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, das ist
ich hab's aufgeschrieben.
75 Minuten ungefähr?
Ja, ab Stunde, also ich hab, in meinen Notizen steht, ab 1:16 fängt der Film an, spannend zu werden.
Ja, aber 1:16, das muss man sich ja überlegen, wirklich.
Das ist halt schon hart, so, und bis dahin hast du, dann siehst du sie campen, dann sagen sie, hey, cooles Equipment, ja, das ist das beste Equipment, das es gibt, dann regnet es, Fun Fact, alles stürzt ein, und ich auch so denke, ja, okay. Super Equipment. Und ja, dann siehst du sie auf dem Wasser fahren, dann treffen sie auf Ureinwohner, die Ureinwohner malen dieses Zeichen oder haben, ja, die Ureinwohner haben dann halt schon die, wie auch immer, Leiche von dem Verlobten von Karen gefunden. Ja.
Aber auch wieder ein guter Punkt, auch diese Darstellung vom Kontinent Afrika, so, die beschäftigen sich ja nicht mal damit, dass es irgendwie, also das wirkt so, wir reisen jetzt in das Land Afrika. Also dass es da irgendwie auch 40 Länder gibt in Afrika mit unterschiedlichen Kulturen und Begebenheiten und so weiter, das interessiert die Hollywood-like dort überhaupt nicht. Das wird einfach als rückständiger, kriegstreiberischer und dummer Kontinent dargestellt, also richtig auf rassistische Art und Weise. Und das fällt dann irgendwann schon gar nicht mehr auf, weil es einfach nur noch ein weiterer Tiefpunkt des Films ist, diese Darstellung der Menschen dort aus dem Kongo. Und das ist halt, geht halt gar nicht. Also
ja, das ist halt leider wirklich so. Das fand ich auch das Einzige, was hier halt das Schöne, aber das macht halt jeder Film auf der Art und Weise, dass natürlich halt, ne, so die, es gibt ja später auch noch so ein paar Shots, die halt so ein bisschen Landschaft zeigen. Das heben sie halt hervor und sie heben auch so ein bisschen halt die Natur hervor, in Anführungszeichen, so gut es denen gelingt. Aber alles, was da auf menschlich auf der Ebene passiert, ist auch sehr eindimensional und einfach auch nur Mittel zum Zweck. Und gerade so, dass es halt jeder versteht im Sinne von, ne, Ernie Hudson hat offensichtlich eine wichtigere Rolle und jede andere schwarze Figur, die da halt ist, die ist dann halt entweder das Soldatenklischee oder das halt einfach Arbeiterklischee und hat auch nicht irgendwie eine nennenswerte Funktion und wirkt aber auch so weit fern von dem Ernie Hudson. Also das ist, weiß nicht, die fühlen sich so an wie kleine Ameisen, die so um diesen Film drum herum laufen und denen wird nicht wirklich Respekt gezollt oder mit denen irgendwie vernünftig umgegangen. Ja, ist jetzt, ja, ich merke auch halt gerade wieder, so ein Film verleitet halt auch so zum Nitpicking, weil ja, ich meine, ich sag ja auch oft, ich mag auch mal richtig schlechte Filme gucken. Ich habe ja auch ein Fable für Trash-Filme, aber das ist halt so ein Film, der auf diesem Niveau dümpelt, dass es mir unfassbar schwer macht. Das ist für mich, ich habe viel mehr Probleme, so einen Film zu genießen und mich da nicht über jeden Kleinkram aufzuregen, als wie bei einer richtigen Vollkatastrophe, also richtig, richtig, richtigen Vollkatastrophe, wo ich dann halt einfach noch drüber lachen kann. Weil hier hast du halt, wie du ja gesagt hast, auf dem Papier hast du das Potenzial und da wäre was möglich gewesen.
Das Budget.
Ja, das Budget. Und dann dümpelt das so auf so einer ganz, ganz doofen Note rum. Und das macht das, da kann ich mich dann immer ganz herrlich drüber aufregen.
Aber ja. Es kommt ja dann immerhin, ich will nicht sagen, man wird entschädigt, aber es kommt ja dann zumindest noch zur großen Schlacht gegen die hyperbösen, aggressiven Gorillas. Aber da fragt man sich schon, was soll das denn irgendwie für eine Bedeutung haben? Auch so, jetzt mal abgesehen vom Finale, was will uns der Film eigentlich sagen? Also, ich verstehe es einfach nicht. Soll das einfach nur wieder dieses typische Klischee sein, der weiße Mann invasiert, macht eine Invasion irgendwo bei Eingeborenen und nimmt denen alles weg? Ja, das will er uns vielleicht irgendwo so sagen, aber das kommt halt null rüber, dass da irgendwie Kritik großartig hintersteckt, außer jetzt von den stereotypischen Abziehbildcharakteren. Und ich, weil sie ja halt auch die Gorillas alle umbringen und selbst die Hauptfigur, jetzt Laura Linney, wie sie dort, das ist auch wieder so ein Magic Moment in Anführungszeichen des Films, wie sie dort einfach diese Gorillas weglasert mit diesem roten Laserstrahl. So, was zur Hölle, um Gottes Willen. Und dann kommt noch dieser Vulkanausbruch, dann versuchen sie irgendwie in 10 Minuten alles an Action reinzuhauen, was sie halt vorher nicht geschafft haben, auf dem Film zu verteilen. Mhm. Und das ist, also, es ist noch okay, im Rahmen dessen, was man zuvor gesehen hat, steigert es so ein bisschen den Unterhaltungswert, vielleicht auch ein bisschen die Spannung. Also zumindest erhöht sich ja das Tempo und es gibt halt ein bisschen mehr Action-Szenen.
Genau.
Aber selbst diese Action-Szenen sind halt auch auf niedrigem Niveau. Du siehst halt eigentlich in der Regel nur kopfloses Geballer. Ein paar nette, ja, man kann schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist richtige Splatter-Szenen sind es nicht, aber schon ein paar blutige Szenen. Aber die sind dann halt, verlieren sich halt auch wieder dadurch, dass das diese ganzen Kämpfe und so halt in diesen Pappkulissen stattfinden und das dann Ganze noch billiger wirkt am Ende irgendwie. Also ich verstehe das einfach nicht, diesen Film. Was der will von mir, was will der?
Muss er dazu sagen, auch die, ja, ich erwähne das jetzt mal kurz, auch die Affenkostüme sind halt, finde ich halt so, okayisch. Was man dazu noch erwähnen kann, ist halt ursprünglich wollten hier auch die Produzenten gerne mit CGI arbeiten, wie es ja bei Jurassic Park auch der Fall war. Aber sie haben halt einfach aufgrund der Kapazitäten zu der Zeit war es halt nicht möglich, so ein Fell halt so realistisch darzustellen mit Computern, wie es halt später jetzt bei, ich glaube, so Monster AG war ja dann so das Paradebeispiel dafür, dass das geht. Aber war da halt noch nicht möglich, deswegen gab es dann halt doch die Anzüge und ich finde halt auch gerade Amy sieht gar nicht aus wie ein Tier. Amy sieht aus wie eine Puppe.
Das so. Die ganze Effekt- und Maskenabteilung hat ja einfach nicht gut gearbeitet. Also muss man ganz ehrlich sagen, also die Gorillas und auch Amy sehen halt nicht lebendig oder irgendwie gut aus. Also das passt sich eigentlich wirklich fast der Studiokulisse an, wenn man so will. Ja. Also es sieht genauso unecht und künstlich aus wie alles andere.
Ja, genau. Aber ansonsten ja, ich als ich dann diese gefühlten 20 Sekunden, diese 20 Sekunden kann man schon sagen, Gore, also da ist ja durchaus mal was weggefetzt, sag ich's mal so. Da dachte ich so, wow, krass. Und das hat mir aber auch wieder nur bestätigt, dass, aber wie passt das denn in den Film, wo irgendwie vorher immer nur die Amy rumgelaufen ist und Sachen umgestoßen hat und alles war irgendwie so haha, hihi. Naja, das war, davon hätte ich gern mehr. Und dann kannst du ja einen Film eröffnen, du kannst ja Exposition bieten, du kannst das ja irgendwie verschiedene Figuren irgendwo hin, aber dann fang doch bei Minute 40 an damit und mach nochmal 50 Minuten davon und hier hast du halt einfach, ja, es passt nicht so richtig zusammen, das ist zu spät und es ist irgendwie auf jeden Fall noch so eine kleine Versöhnung, aber die kommt zu spät und rockt das dann auch nicht mehr raus.
Das krasse ist halt auch, das nochmal zum Pacing zurückzukommen, du hast davon gesagt, bei einer Stunde 16 kommen sie irgendwann mal in der Nähe des Zielortes an. Und das krasse ist halt, es ist ja nicht so, dass der Film dann noch irgendwie eine Stunde geht oder sowas. Der geht dann halt irgendwie nur noch 20 Minuten. Das heißt, am eigentlichen Showdown-Ort, am Ziel, eigentlich, was vielleicht der Mittelpunkt des Filmes sein sollte. Also vielleicht, eigentlich wäre das normalerweise vielleicht der zweite Akt des Films, wenn sie dort ankommen. Aber es geht halt so auch richtig schnurstracks zum Ende zu. Also die verbringen auch dort in dieser verlorenen Stadt halt auch nur 10, 15 Minuten. Das ist halt total absurd. Du verbringst halt irgendwie eine und eine Viertelstunde auf dem Weg dorthin und denkst, jetzt muss was richtig Krasses kommen. Und diese Stadt sieht halt auch nicht besonders geil aus. Und dann ist da auch gleich wieder alles vorbei. Also es ist absolut absurd, das Pacing. Also ich weiß, also dass man so einen Film, also es gibt noch einen Blockbuster aus den 90ern, der mir einfällt, der mindestens genauso langweilig war. Und das war Deep Impact. Der hat halt auch so ein Build-up von fast 2 Stunden, um dann 10 Minuten lang irgendwie den Weltuntergang zu zeigen. Aber das ist einfach krass, ne?
Ja, ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast ihn früher geliebt und vielleicht war das ja auch in den 90ern so ein Ding, an mir ist er halt vorbeigegangen, aber ich fand auch in den 90ern den ersten Power Rangers Film mega cool und den habe ich mit 10 geguckt, obwohl der auch einen FSK 12 hatte und dachte ich, wow, das ist ein richtig cooler Film, vielleicht hat der so ja auch funktioniert. Ich meine, der hat ja auch jetzt zumindest laut dem, was ich im Netz lesen konnte, 50 Millionen Budget, irgendwie 150 Millionen eingespielt und bestimmt noch dann dazu irgendwas später noch an DVD und Blu-ray-Erlösen erzielt. Wobei ist auf Blu-ray? Weiß ich gar nicht.
Nee, Blu-ray tatsächlich nicht. Also ich habe auch nur die DVD. Aber das ist halt, ich kann mich halt zum Beispiel meine Kindheitserinnerung, bevor ich jetzt den Film 2015 oder 16 zum ersten Mal wieder gesehen habe, seit meiner Kindheit, meine Erinnerungen bestanden halt nur aus der ersten Szene und aus den letzten 15 Minuten. Okay. Und wenn du die zusammenrechnest und das deine einzige Erinnerung an den Film ist, denkst du natürlich als 10- oder 11-Jähriger, coole Sache. Aber dass da halt irgendwie noch so 75 Minuten kompletter Leerlauf dazwischen lagen, das habe ich halt verdrängt, ne?
Ja, klar.
Also ich würde sagen, also dieser Film funktioniert letztendlich nur aus Retro-Gründen für die Kinder halt, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, für die ist es vielleicht noch erträglich. Also ich habe den ja jetzt auch wirklich schon, also wie gesagt, ja jetzt nochmal gesehen und es ist halt so ein Zwischending. Ich weiß halt nicht genau, ob das so ein Film ist, wo man noch sagen kann, too bad, it's good oder so. Ich weiß es nicht genau. Also weil irgendwie, also er hat nicht den Reiz verloren, dass ich mir den nicht nochmal angucken würde. Aber ich weiß halt nicht, ob das einfach nur so diese Vergangenheitsnostalgie ist. Oder ob der halt so scheiße ist, dass man ihn doch irgendwie wieder gucken kann, weil der halt so eine bescheuerten Szenen drin hat, wie einen rauchenden Affen oder sowas. Oder Laura Linney schießt mit Laser auf Gorillas. Das ist halt die Frage. Das ist
die Frage. Ich glaube, wenn man so ein richtiger Trash-Film-Konnoisseur ist, dann findet man da Besseres, weil der halt auch zwischendurch halt dann halt auch nicht so...
Weil er mehr sein will, als er ist, ne? Und so ein Trash-Film will ja meistens nicht mehr sein, als er ist.
Der lief halt auch nicht so diese krassen, ich fange jetzt an zu lachen, weil das so schlecht ist, Momente, die liefert er halt auch nicht kontinuierlich ab. Der ist halt über lange Strecken einfach belanglos und feuert halt so Klischees ab und Witze, die nicht zünden. Ja, aber naja, da gibt's so viel Quatsch drin. Erinnerst du dich an die eine Szene, wo sie einmal kurz anfangen, da am das Camp abbauen zu singen? Als
der, ja.
Das ist auch so. So, what? Okay. Und das auch so ganz kurz, so, dann fangen sie an zu singen und dann denke ich mir, ja, das ist jetzt cheesy. Okay, cut, nächste Szene. Cool. Solche Belanglosigkeiten halt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich auch, ja. Vielleicht könnte ich das auch so dieses, würde die, glaube ich, nicht nochmal gucken. Aber klar, wenn man den vielleicht früher dann mal noch in so wohlige Erinnerungen hat aus der Kindheit, so geht's mir halt mit anderen Filmen aus der gleichen Zeit, die ähnlich qualitativ hochwertig sind. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen.
Ja, es ist, also, wie gesagt, letztendlich findet man wirklich kaum was Gutes an dem Film, halt die Kulissen und damit die Atmosphäre ist furchtbar, die Darsteller, die fragen sich selbst, wie sie in diesem Film gekommen sind, die Effekte sehen aus wie im ersten Planet der Affen, Story absurd, Dialoge zum Fremdschämen und wie gesagt, also, wenn man schon sagen kann, so bad, it's good, dann vielleicht halt noch vielleicht auf diese letzte halbe Stunde, wo es dann wirklich noch ein bisschen zur Sache geht, das kann man dem Film noch zusprechen. Aber der Weg dahin ist einfach viel zu lang und viel zu ermüdend und da passiert einfach gar nichts. Der Film will uns nichts sagen. Und das ist halt, wenn du es halt, wie gesagt, vergleichst, das halt wenige Monate vorher so Meisterwerk wie Jurassic Park aus einer Christian-Adaption gemacht wurde und Kongo einfach so anderthalb Jahre später wirklich alles falsch macht, was man falsch machen kann, kann man da auch ja letztendlich nicht mehr wirklich eine Empfehlung aussprechen. Und wenn wir ganz objektiv, wenn ich jetzt versuche, so objektiv wie möglich zu sein, was natürlich nicht geht, weil man ja immer ein bisschen subjektiv ist, aber muss man schon sagen, das Ding gehört schon so mit zu den schlechtesten Filmen, die es so gibt, ne? Also gemessen an
dem, Budget,
dass es ein Blockbuster ist und so weiter.
Ja, genau, ja. Da, was das angeht, ja. Also gibt bestimmt, gehört definitiv zu den Filmen, die am krassesten an dem vorbeigeschossen sind, was da, wo mal an Ambitionen hintersteckte und auch an Geld zugegebenermaßen. Ja. Ist ja, ja. Ja, was das angeht, denke ich auf jeden Fall. Letzter Funfact noch, bevor wir zum abschließenden Sternefazit kommen, von meiner Seite, ich habe halt gelesen, dass ursprünglich Bruce Campbell sich tatsächlich für die Hauptrolle des Peter beworben hat. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre. Er hat dann halt die kleinere bekommen. Vielleicht hätte mir das jetzt mehr gegeben, wiederum. Ich weiß nicht. Ich stell's mir einfach skurril vor, wie halt Bruce Campbell die ganze Zeit mit dem Affen rumalbert. Aber
das hätte dann vielleicht dann für die etwas passendere Tonalität gesorgt. Ich weiß nicht, weil Dylan Walsh halt auch so völlig nichtssagend ist. Sowohl so generell von seinem Typus her, da kann er ja nichts für, aber den dann in so eine mehr oder weniger Hauptrolle zu besetzen und du denkst ja die ganze Zeit, dass er gleich anfängt zu weinen in jeder Szene von, also ist komisch, also ich gebe dem Film 2 Sterne.
Ja, alles gesagt, ich habe dem jetzt nach meiner Erstsichtung 1,5 von 5 Sternen gegeben und ja, würde den auch nicht empfehlen.
Ja. Trotzdem sind die Leute jetzt heiß und wollen sich den Film unbedingt nochmal anschauen. Allein deswegen, weil der Film halt so zum Glück eigentlich auch so in Vergessenheit geraten ist, obwohl er damals halt schon angesagt war. Wie du auch schon gesagt hast, der hat halt das Dreifache seines Budgets eingespielt. Aber wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen mit deutlich besseren Filmen wieder beschäftigen. Wir hatten Umfrage, 2 Umfragen am Laufen. Ihr durftet euch 2-mal aus 4 Filmen jeweils einen Film rauspicken, den wir für die Episode 65 und Episode 66 besprechen werden. Und ihr habt euch für Cabin in the Woods und für American Psycho entschieden. Da freuen wir uns tatsächlich auch schon sehr drauf, auf diese beiden Filme. Und dann steht ja zumindest irgendwann für die nächsten Wochen auch das große Freitag der 13. Spezial an. Also könnt ihr euch definitiv auf was Schönes freuen. Und den Horror-Oktober werden wir natürlich auch ausführlich aufarbeiten in unserem Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine gruselige Zeit. Der Herbst kommt ja jetzt endlich, obwohl ich habe schon wieder gelesen, nächste Woche ist immer noch 28 Grad an manchen Tagen. Also ich gebe es schon fast auf. Es wird ein endloser Sommer, aber ist ja auch Horror. Von daher, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.